Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht, steht die Zeitalter, hat auch die Zeitalter gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Ich möchte gern mit Ihnen beten. Lieber himmlischer Vater, du trägst heute Abend die ganze Schöpfung und Welt durch dein allmächtiges Wort, durch deinen Sohn. Sie ist geschaffen um des Sohnes willen, durch ihn und zu ihm hin. Es gibt keinen Stern, der heute Nacht leuchtet, der nicht für dich, Jesus, leuchtet. Es gibt keinen Grashalm, der heute nicht gewachsen oder verdorrt ist, um Jesu willen. Es gibt heute keinen Menschen, der geboren wurde in irgendeiner Klinik oder zu Hause und keinen, der gestorben ist oder irgendwo auf dem Friedhof gebettet wurde, was nicht alles zu dir und durch dich geschehen ist. Es läuft alles auf dich hinaus. Herr Jesus, wir konnten heute die vielen Atemzüge, die unsere Lunge, unsere Herzen, unsere Blut, der ganze Kreislauf nötig hatte. Wir konnten heute keinen Atemzug tun, ohne dass du uns nicht durch dein mächtiges Wort, durch dich selbst getragen hast. Wir haben heute geatmet, wir haben gegessen, getrunken, wir haben gelebt, wir haben geschwitzt oder gefroren. Wir haben alles heute zu dir hin auf dich ausgerichtet, ob wir das wollen oder nicht. Und weil das so ist, von dir aus, darum bitten wir dich immer wieder, dass du uns in diese Harmonie bringst, dass unser Leben sich an dir, dem Sohn Gottes, in dem der Vater das abschließende Wort gesagt hat, ausrichtet. An dir, Jesus. Jesus, für dich leben, für dich da sein, für dich atmen, für dich schlafen, für dich leben und auch für dich einmal sterben. Für dich alles tun und in dir alles tun und alles lassen, in dir leben und in dir ablassen, das sei bis zur letzten Stunde unser Wandel, unser Bund. Herr Jesus, du trägst uns jetzt in dieser Stunde durch dein allmächtiges Wort. Wir können nur hören, weil du da bist. Und wir werden die Stunde nur beenden, weil du sie mit uns beendest. Und wir werden nachher als Gemeinde das Mahl feiern, nur um deinetwillen. Herr Jesus Christus, du lieber, treuer Herr. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Freunde, die Christen der ersten Generation haben nur ein zentrales Thema gehabt, das sie beschäftigt hat, und das hieß Jesus Christus. Petrus hat vor dem Hohen Rat bezeugt, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von all dem, was wir gesehen und gehört haben mit diesem Jesus Christus. Und er hat diese Haltung auch begründet und gesagt, es ist in keinem anderen, das Heil ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Und in diese Spur ist auch der Apostel Paulus hineingegangen. Er hat einmal den Galatern geschrieben, ich habe euch Christus vor Augen gemalt, als sei er unter euch gekreuzigt. Und den Korinthern hat er geschrieben, ich wusste unter euch nichts anderes als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das war der Herzton apostolischer Verkündigung. Und Paulus hat das den Kolossern gegenüber so ausgedrückt, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Sie haben nicht nur davon gesprochen, sie haben auch darüber geschrieben und sich nicht gescheut, immer wieder davon zu reden und sich zu wiederholen. Paulus hat einmal den Philippern geschrieben, dass ich euch immer wieder ein und dasselbe sage, wird mir nicht langweilig und macht euch nur umso gewisser. Und weil sie das immer wieder verkündigten, konnten sie sich in ihren Briefen kurz fassen. Sie haben ihre Leser und Hörer immer neu daran erinnert. Und in unserem Bibeltext Hebräer 1, Vers 1 bis 4 führt uns der Apostel in Stichworten wie in einem Telegrammtext vier Tatsachen vor Augen. Die erste Tatsache: Jesus Christus ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Durch ihn hat Gott die Welten geschaffen. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Was wir eben von Herzen mitgebetet haben, in dem Gebet, in dem uns Bruder Mössinger geleitet hat, war schon ein ganzes Stück Auslegung dieser zwei Sätze, die der Apostel hier schreibt. Die Offenbarung, dass Jesus Christus der Schöpfungsmittler ist, die stammt nicht aus dem Munde Jesu während seiner irdischen Wirksamkeit, sondern ist eine Mitteilung Gottes durch den Heiligen Geist an seine Gemeinde. Jesus hat zwar den Jüngern gesagt, vor Abraham war ich schon da. Er hat also andeutungsweise auf die Präexistenz, wie wir sagen würden. Das heißt, darauf hingewiesen, dass er ja schon längst vor Abraham da war. Und im hohen priesterlichen Gebet, da hat er dann gebeten: Vater, nimm mich zurück in die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt war. Aber dass er die Welten geschaffen hat, auf Geheiß seines Vaters im Himmel, das ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes, und Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet. Er hat gesagt, als er von ihnen Abschied nahm: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt das jetzt noch nicht erfassen. Wenn aber der Heilige Geist kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und zu dieser umfassenden Wahrheit gehört auch, gut, Dankeschön, und zu dieser umfassenden Wahrheit gehört auch die Tatsache: Durch Jesus sind die Welten, das Sichtbare und das Unsichtbare, erschaffen worden. Das Dasein unserer Welt, die Entstehung alles Lebens in ihr, ist ein Werk Jesu Christi. Auch die Erhaltung allen Lebens, dass unsere Welt von Augenblick zu Augenblick besteht, ist sein Tun. Und der Apostel verwendet hier ein Wort, er sagt, er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Und dieses Wort hatte für die apostolische Zeit den Charakter einer Arbeit, eines Mühens, eines Tuns. Und damit wollte der Apostel den Lesern und Hörern dieses Briefes deutlich machen, dass nur in Jesus Christus, in seinem Wort und in seinem Geist, die diese Welt erhaltenden Kräfte sind. Dass nur hier die Kraft da ist, die die Welt vor dem Zerfall und der Zerstörung durch die Macht des Bösen aufhält. Aber das gilt eben nicht nur für den Kosmos mit seinen unvorstellbaren Weiten und dem präzisen Lauf der Gestirne, oder etwa für den Gang der Weltgeschichte. Er trägt alles durch sein machtvolles Wort, sondern das gilt auch für das Leben jedes einzelnen Menschen. Und jetzt darf ich das mit anderen Worten wiederholen, was wir eben gebetet haben. Sie sind hier und ich bin hier, heute in dieser Welt, weil Jesus Christus das will. Dass wir heute leben, ist nicht Zufall, sondern Gottes Wille. Und sie verdanken ihr Leben nicht nur ihren Eltern, sondern jeder einzelne von uns ist ein Gedanke Gottes, einmalig. Wir kommen in seinem Plan vor. Und wer das entdeckt, der weiß, mein Leben ist nicht sinnlos. Auch dann, wenn ich vielleicht die eine oder andere Führung Gottes in meinem Leben nicht verstehe. Auch im Leiden, in schwerer Krankheit, nach einer Operation ist mein Leben nicht sinnlos. Ich bin nicht den Ärzten ausgeliefert, sondern mein Leben ruht im Willen Gottes. Und das gilt für die Behinderten, für die Rollstuhlfahrer oder für Menschen, die durch Anlagen oder durch äußere Lebensumstände unter schweren seelischen Druck geraten sind, die einem Gefäß mit einem Sprung gleichen. Und das gilt für die ganz Altgewordenen, auch für solche Menschen, die heute Abend gar nicht in der Lage sind, hierher zu kommen. Vielleicht gibt es am Ort oder in der Umgebung einige, die nur noch an ihre Stube oder gar in ihr Bett im Pflegeheim gefesselt sind. Auch die, die gar nichts mehr tun können, die nur noch leiden, auch sie sind eingeschlossen in diesen Willen Gottes. Von ihm her bekommt unser Leben seinen Sinn. Und der Tag heute ist also eine Gabe Gottes. Ich lebe, weil er es will, und dafür kann ich ihm danken. Es ist auch eine Chance, eine Möglichkeit, mein Leben nun zu gestalten, so wie er es haben möchte. Ein bekannter Psychotherapeut, Viktor Frankl, hat einmal gesagt, dieser Tag heute ist der erste Tag meines restlichen Lebens, eben der Zeit, die noch vor mir liegt. Und nun legt es Gott in unsere Hand, wie wir diesen Tag füllen. Ob wir Dankbarkeit Gott und Menschen gegenüber, Freundlichkeit gegenüber den Mitmenschen hineinlegen, solange wie Gottes Plan mit uns in dieser Welt geht, werden wir auch leben. Und solange wir leben, dürfen wir wissen, wir leben nach Gottes Willen. Das ist das eine, Jesus Christus, der Weltenschöpfer und Erhalter, aus dessen Hand auch das Leben jedes von uns kommt und dem wir diesen heutigen Tag verdanken. Und das zweite, Jesus Christus, der Erlöser. Der Apostel sagt, durch ihn hat Gott die Welt gemacht. Und dann fährt er fort, er hat die Reinigung von den Sünden gemacht. Das kommt in den Übersetzungen manchmal nicht so ganz zum Ausdruck, aber der Apostel knüpft hier an der Sprache der Israeliten, der hebräischen Sprache. Dort gibt es ein Wort für machen, das ausschließlich vom Handeln, vom schöpferischen Tun Gottes spricht. Und das zieht der Apostel rüber in das Neue Testament, dass er deutlich machen will, die Schöpfung Gottes ist ein Tun Gottes und die Erlösung durch Jesus Christus ist ein Tun Gottes gleicher Qualität. Paulus hat das einmal deutlich gemacht, als er den Korinthern schrieb. Er hat gesagt, der Gott, der in die Finsternis hineinsprach, es werde Licht, Schöpfungsmorgen, der hat in unseren Herzen das helle Licht aufgehen lassen, uns erleuchtet, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen können. Erlösung. Beides Gottes Handeln. Dasselbe Handeln desselben Gottes. Und hier in unserem Bibelwort deutet er, telegrammstilartig, die unermessliche Größe Jesu an. Der, durch dessen Allmachtswort die Welt ins Dasein trat, der hat als kleines Kind in der Krippe gelegen und ist als Mann für uns ans Kreuz gegangen. Sein Tod am Kreuz von Golgatha ist für alle Zeiten das zentrale Ereignis des Weltgeschehens. Wir ahnen hier etwas von dem Ausmaß der menschlichen Sünde. Der Tod ist der Sünde Sold. Und hier denkt Paulus, wenn er so formuliert, zunächst an das Sterben, das leibliche Sterben. Aber es hat ja noch einen tieferen Sinn, der Horizont ist noch etwas weiter. Ewige Trennung von Gott, der Sünde Sold. Und nun gab es nur ein Mittel, uns den Weg zum Herzen Gottes wieder frei zu machen, uns den Rückweg ins Vaterhaus Gottes zu ebnen. Der Sohn Gottes musste in unsere Welt kommen. Mensch werden wie wir, um als der Einzige, der war wie wir, aber ohne Sünde, nun stellvertretend unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und weil er der Sohn Gottes war, wog sein Leben so schwer, so viel, wie das Leben aller anderen Menschen auch. Lassen Sie mich menschlich reden von Gott, die Bibel tut es auch manchmal. Als Jesus Christus geboren wurde, als er in die Welt kam, um das Erlösungswerk zu vollbringen, da tat sich der Himmel über den Feldern Bethlehems auf und die Engel haben jubiliert. Und Gottes Herz hat geweint, weil er über der Krippe das Kreuz sah. Es gab nur einen Weg. So schwer wiegt unsere Sünde. Unsere natürliche Trennung von Gott und unser Leben ohne ihn. Dass es nur einen Preis gab. Und Gott war bereit, diesen Preis zu zahlen. Er sandte seinen Sohn. Und daran erkennen wir das ganze Ausmaß der Liebe Gottes, der seinen Sohn stellvertretend für uns in den Tod gehen ließ. Er gab das Beste für uns. Lassen Sie mich das etwas überspitzt sagen. Der allmächtige Gott hat seiner Allmacht selber eine letzte Grenze gesetzt. Gott kann alles, aber eines nicht. Noch mehr zu unserer Erlösung tun, als er getan hat. Jesus Christus hat das vollkommene Opfer vollbracht. Es gibt nichts Größeres darüber hinaus. Und das ist das Wunderbare. Jesus hat das vielleicht schon angedeutet in seiner ersten Predigt, als er sagt, das Reich Gottes, die Zeit hat sich erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Wie viele Generationen haben gewartet? Und wie haben die Frommen in Israel sich nach Gottes Reich gesehnt? Und jetzt braucht keiner mehr zu warten. Und die Tür zum Reich Gottes steht offen. Jesus sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und weil Jesus mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt hat, können wir Vergebung empfangen und freigesprochen werden. Reinigung von den Sünden. Die dunklen Flecken sind nicht mehr da. Gott sieht unsere Sünde nicht mehr, sie ist weg. Darum ist das wie ein Jubelruf, wenn der Apostel Johannes das so niederschreibt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Vom Kreuz Jesu Christi geht eine reinigende, erneuernde Kraft in unser Leben aus. Und damit erfüllt sich das, was Gott schon Israel zugesagt hatte, ich tilge deine Übertretungen und gedenke deiner Sünden nicht. Es wird so bleiben in unserem Leben, dass Erinnerungen an Fehlverhalten, an Sünde, auch vielleicht an schwere Vergehen, bei uns Menschen nie ganz ausgelöscht wird. Und es gibt einen, der wird schon dafür sorgen, dass wir in der Sterbestunde nochmal daran erinnert werden. Das ist der Teufel. Und wir dürfen wissen, Gott hat's vergessen. Gott hat's vergessen. Ich tilge deine Übertretungen und gedenke deiner Sünden nicht. Das ist es. Erlösung. So wie Gott es Israel sagt und Paulus sagt, wenn wir mit Christus leben, dann gelten seine Gottesverheißungen auch uns. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, losgekauft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich frage die Christen unter uns, wann haben sie zum letzten Mal, ganz schlicht einfältig, Gott dafür gedankt? Ist das schon Wochen her? Herr, ich danke dir, dass du mich gerufen hast, dass ich zu dir gehören darf. Es ist nicht zu viel, wenn wir jeden Tag neu dafür danken. Und der Weg zu dieser Erfahrung, den zeigt Johannes sehr einfach und leicht gangbar. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht haben sich die Leute im Finanzamt ein wenig davon abgeguckt. Wissen Sie, wenn Sie Ihre Steuererklärung nicht sauber ausgefüllt haben, wenn Sie also Steuerhinterziehung gemacht haben und Sie gehen von sich aus hin und zeigen sich an und sagen dem Finanzamt, also ich habe Steuern hinterzogen, dann werden Sie nicht bestraft. Da müssen Sie zwar das Geld zahlen, aber Sie werden nicht bei Gericht angeklagt. Das werden nur die Leute, die man erwischt. Aber bei Gott ist es so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er nicht nur treu und gerecht, dass er uns vergibt, sondern er erneuert unser Leben. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wir können diese Erfahrung machen, weil Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Er hat es bestätigt in Auferstehung und Himmelfahrt. Und das ist das Dritte, was der Apostel hier ganz knapp mit wenigen Worten sagt. Jesus ist der auferstandene Weltherrscher, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden erwirkt hat. Hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. In einem Satz, Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt zusammengefasst. Nachdem Christus das Opfer zur Erlösung der Menschen vollbracht hat, hat Gott ihn von der Erde weggenommen und in die Weltherrschaft eingesetzt. Das, was Jesus schon im Blick auf die Zukunft seinen Jüngern sagen konnte, der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben, auch die Vollmacht, das Gericht zu halten. Das bestätigt Jesus am Himmelfahrtstag. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Liebe Freunde, das ist ja unser Problem. Wir sind, wenn wir Christus nachfolgen und wenn wir ihm längere Zeit nachfolgen, wir sind mit diesen Worten so vertraut. Aber machen wir es uns manchmal immer wieder doch bewusst, welch einen Herrn wir haben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie ist das schön, an der Seite dieses Herrn leben zu dürfen. Ich bin als Kind sehr früh, nicht frühzeitig, aber eingeschult worden, als ich doch noch sehr klein war, war gerade erst 6 geworden. Ich war immer der Jüngste und der Schwächste in der Klasse. In Norddeutschland sagte man, ich war so ein spilleriges Kerlchen. Und natürlich haben die Älteren mich manchmal gehänselt oder geneckt oder wollten mich auch mal verhauen. Und ich war glücklich, ich weiß, erinnere mich noch, eine Zeit lang hatte ich einen Freund, das war so ein richtiger, kräftiger Kerl. Und in den Pausen habe ich mich immer möglichst dicht bei ihm aufgehalten. Dann machten die anderen einen Bogen um mich rum. Ich war sicher, ich war nicht stärker, ich war nicht mutiger, aber ich war in der Nähe dieses Starken. Und das hat mir sehr geholfen. Ihm, unserem Herrn, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hält nicht nur die Fäden der Weltgeschichte, nein, auch die Fäden meines kleinen Lebens in seiner Hand. Und alle Engel Gottes warten auf sein Geheiß. Er ist erhoben über die Engel. Sein Name ist größer. Name ist immer Ausdruck des Wesens und der Herrschaft. Und darum wird Gott oft mit vielen Namen angesprochen. Und das ist Ausdruck dieser ganz wunderbaren Herrlichkeit und Herrschaft Gottes. Und Jesus hat den Namen, der allen Engeln überlegen ist. Und am Ende dieses Kapitels heißt es ja, die Engel, die sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Und das ist etwas Wunderbares. Ich bin in meinem Alltag nicht den bösen Mächten ausgeliefert, sondern bin geborgen in seiner Macht. Genauso wie Dietrich Bonhoeffer das vor Beginn des letzten Jahres, in dem er dann starb, umgebracht wurde, gedichtet hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Weil wir unter der Obhut des mächtigsten Herrn stehen, leben wir heute unserer Welt zugewandt, aber mit dem Herzen in der Ewigkeit Gottes verwurzelt. Und wir leben zukunftsorientiert, denn Jesus Christus ist der wiederkommende Weltvollender. Gott hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der eine einzige Sohn Gottes ist auch der Erbe. Gott hat ihm die kommende Herrlichkeit zugedacht. Jesus Christus ist der Mann der Zukunft. Und dazu gehört, dass er wiederkommen wird und seine Gemeinde vollenden wird. Was wird das für ein Tag sein, wenn die Gläubigen, alle Glaubenden, plötzlich Christus entgegengehen? Wir werden dann ja nur noch die Nachhut sein. Das Gros der Gemeinde ist schon in der Herrlichkeit versammelt. Und dann wird nach einem von Gott begrenzten Zeitraum der Herrschaft Jesu in dieser Welt, in der alles Leben unter ganz neuen, für uns unvorstellbaren Vorzeichen stehen wird, dem tausendjährigen Reich Jesus, die letzte große Schlussabrechnung durchführen. Und da wird deutlich werden, dass der Richter ist, der zuvor das Gericht Gottes an sich hat vollziehen lassen. Und dass der alle Macht hat und alle Macht ausübt, der in dieser Welt niemals Macht für sich missbraucht hat, Jesus Christus. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er ist der Erbe, und Paulus sagt, alle, die zu Christus gehören, sind Kinder Gottes, sind Erben Gottes und Miterben des Jesus Christus. Wir sind zu Teilhabern der neuen Welt berufen. Und dieses große Ziel, wenn wir das vor Augen haben, das bestimmt unser Leben heute. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen. Wenn ein Schüler im Gymnasium seine Begabungen ausschöpft und Freude vielleicht sogar an der Schule hat, am Unterricht, und nun auf das Abitur hinarbeitet, oder ein Student aufs Examen hinarbeitet, so wie jetzt unser Jüngster, dem macht das Studium Freude, aber er sitzt jetzt von früh bis spät, aber hat ein wunderbares Ziel. Und dieses Ziel bestimmt sein Leben im Alltag. Und so wird das uns gehen. Wenn wir dieses Ziel der Herrlichkeit Gottes klar vor Augen haben, dann wird unser Leben davon im Alltag geprägt sein. Fassen wir es noch einmal zusammen und versuchen wir uns das an vier einfachen Symbolen deutlich zu machen und einzuprägen von links nach rechts. Jesus Christus ist der Schöpfer und Welterhalter. Er hat alles geschaffen. Und er hat am Kreuz von Golgatha als der Welterlöser unser ewiges Heil, unsere Rettung erwirkt. Und er ist der Auferstandene und in die Herrlichkeit Gottes in den Himmel aufgefahrene Weltherrscher. Die Wolke mit dem Pfeil, der nach oben führt, und darüber angedeutet die Krone. Jetzt regiert Jesus in der unsichtbaren Welt. Und Sie sehen unter dem Pfeil diese kleine Schar. Aus der Mitte seiner 11 Jünger ist Jesus weggegangen. Und die zurückbleibenden Boten haben gesagt, himmlischen Boten haben den Jüngern gesagt, ihr Männer, was steht ihr da und guckt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden ist, der wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Aber dann nicht nur zu den 11 Jüngern, sondern dann wird er seine unzählbare Schar aus allen Sprachen, Nationen, Völkern und Rassen sammeln. Dann wird er seine Gemeinde vollenden und dann auch die Welt Gottes. Das ist das große Ziel, dem wir entgegengehen. Er ist der Herr über alles. Aber in ihm kommt Gott uns nun auch ganz nahe. Der Apostel sagt, er, Jesus Christus, ist Abglanz der Herrlichkeit und trägt das Gepräge seines Wesens. Und in diese ganz wenigen Worte packt er zwei Vergleiche, zwei Bilder hinein. Und das eine habe ich darunter mit aufgezeichnet. Er spricht nämlich von einem Spiegel, der reflektiert. Paulus hat diese gleiche Ausdrucksweise auch einmal benutzt. Die Herrlichkeit Gottes, die Strahlen der Herrlichkeit Gottes fallen auf Christus. Und sie sammeln sich fast wie in einem Brennpunkt am Kreuz. Nirgendwo sehen wir die Liebe Gottes so stark aufleuchten wie am Kreuz Jesu Christi. Und von dort strahlt sie in unser Leben. Und wenn nun ein Mensch sich diesem Kreuz zuwendet, dann fällt das Licht der Herrlichkeit Gottes in sein Herz hinein. Gepräge seines Wesens, das kommt aus dem Münzwesen der damaligen Zeit, da so wie in der Münze der Prägestempel sich ganz genau abprägt. Und man von der Münze aus absolut sicher ausgehen kann, genauso wie das Bild auf der Münze, so ist auch der Prägestempel. So trägt Jesus Christus das Wesen Gottes an sich. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus Christus ist Gott zum Anfassen da, ganz nahe. Und der Apostel beginnt diesen Abschnitt und damit schließen wir, Jesus Christus ist Gottes abschließendes Wort. Durch Generationen hindurch hat Gott immer wieder geredet, durch die Propheten auf vielfache Weise, durch Träume, durch Gesichte, durch unmittelbares Reden, durch Ereignisse, sogar einmal durch ein Tier, das in menschlicher Sprache zum Propheten redete. Aber jetzt am Ende dieser Zeit der vorlaufenden Offenbarung Gottes hat er geredet durch den Sohn. Gottes letztes Wort und Gottes letzte Einladung, der wir folgen können. Wir brauchen auf nichts mehr zu warten. Wissen Sie, auf internationalen Flughäfen erlebt man das immer wieder, dass dann, wenn eine Maschine startet, nach Südamerika oder nach Südafrika oder nach Hongkong, dann wird mehrfach aufgerufen. Die Passagiere haben ihren Flugschein, sie haben vielleicht schon eingecheckt und sitzen in der Wartehalle, vielleicht draußen noch, trinken eine Tasse Kaffee und dann schallt es durch das ganze Flughafengebäude, Aufruf für den Flug und dann wird die Nummer und das Ziel genannt. Und dann gibt es einen zweiten Aufruf und dann heißt es Final Call, letzter Aufruf. Und wenn die Leute sich dann nicht aufmachen und diesem letzten Aufruf folgen, dann können sie zwar alles in der Tasche haben, aber sie kommen nicht mit. Sie müssen hingehen und einsteigen über die Gangway und dann geht die Tür zu und dann fliegen sie los. Jesus Christus ist Gottes letzter Aufruf an uns. Wenn wir diesem Aufruf gefolgt sind, dann sollten wir Gott von ganzem Herzen dafür danken, dass er uns gerufen und zu seinem Eigentum gemacht hat. Und sollte jemand unter uns sein, liebe Freunde, ich bin absolut sicher, wenn Sie noch keine Gewissheit des Glaubens haben, Sie können sie heute Abend bekommen. Jesus Christus ist Gottes letzter Aufruf für Sie. Und wenn Sie ihm folgen und Ihr Leben ihm anvertrauen, dann gehen Sie einer großen, unvorstellbar schönen Zukunft entgegen. Und darauf können wir uns freuen. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns heute Abend vor Augen gemalt wurdest, als Schöpfer und Erhalter der Welt, aber auch als Erlöser, als der, in dem alle Welt erschaffen wurde und als der aus der Ewigkeit wieder in diese Zeit hereingekommen ist, um uns am Kreuz zu erkaufen, eine ganze Schöpfung und wieder dem Vater zurückzubringen. Danke, dass wir als Versöhnte heute Abend dich anbeten dürfen, als den Herr und Heiland dieser Welt und unseres persönlichen Lebens. Danke, Herr Jesus, dass du das A und O der ganzen Welt- und Heilsgeschichte bist. Und auch das A und O, der Anfänger und Vollender unseres persönlichen Glaubens. Danke, Herr Jesus, dass wir dich auch als Erben kennen dürfen und dass wir als deine Kinder Miterben sein dürfen deiner Herrlichkeit. Amen.